Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Pfarrer Friedhelm Nachtigall kann heute leider nicht dabei sein. Deswegen heiße ich Sie herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst mit dem Wochenspruch für diese Woche aus Matthäus 5, Vers 9. Jesus Christus spricht: Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wie können wir Friedenstifter sein, Menschen, die andere Menschen zum Friedensfürsten, zu Jesus Christus führen? Wie können Menschen zu Gottes Kinder werden? Was bedeutet es, als ein Kind Gottes aus der Kraft Gottes herauszuleben? Darum wird es heute im Gottesdienst gehen. Ich freue mich sehr, als besondere Gäste zu begrüßen, Herbert Geisbauer, Annika Stadelmeier und Ines Dorn. Sie werden sich im Laufe des Gottesdienstes selbst vorstellen. Jesus Christus lädt uns ein, zu seiner Gegenwart Gottesdienst zu feiern. Er kommt zu uns und wir kommen zu ihm. Singen wir daher: Ich komme zu dir, aus dem kleinen blauen Liederbuch unter der Nummer 51. Bitte schlagen Sie mit mir die kleinen blauen Liederbücher, die Sie gerade kennen, ganz ziemlich weit hinter die Nummer 909.2 auf. Lassen Sie uns einen Abschnitt aus Psalm 85 im Wechsel miteinander sprechen. Ich bitte Sie, jeweils die eingerückten Verse zu legen. Wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet. Das ist ja seine Hilfe nahe, doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne. Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge.
Ja, ich habe mir Gedanken gemacht zum stillen Gebet, auch so als Intro nachher oder jetzt für das Fürbittegebet. Und da ist mir ein Liedblatt in die Hand gekommen, das auf meinem Schreibtisch liegt, das ich immer wieder zur Rate ziehe. Da dachte ich, jawohl, das passt für das Fürbittengebet heute. Was ich nicht wusste, ist, dass wir dieses Lied bereits gesungen haben. Jetzt dachte ich, ja gut, dann hat es wahrscheinlich schon seinen Grund. Deswegen mache ich das jetzt nochmal. Ich lese den Text von Albert Frey, Herr, ich komme zu dir. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr. Ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Heil in mir. Amen. Wir sammeln uns jetzt zum stillen Gebet. Denken Sie bitte daran, dass unser Herr Sie hört, dass er bei Ihnen ist, dass er Ihre Anliegen hört. Und denken Sie auch an unseren Pfarrer Friedhelm Nachtigall. Wir sammeln uns zum stillen Gebet. Danke, Herr, dass es dich gibt und dass du bei uns bist. Amen. Nehmen Sie jetzt wieder bitte Platz. Wir freuen uns nun auf eine Präsentation für die Arbeit von Anstoß zur Hoffnung und freuen uns auf dich, Ines, was du uns zu berichten.
So, ich mag es gern ein bisschen näher. Es steht schon da. Also ich stelle mich kurz vor. Ich bin Ines Dorn, Mama von 2 Kindern, verheiratet schon seit über 11 Jahren mittlerweile. Genau, war selber mal ein paar Jährchen in der Mission, nicht ganz so weit weg. In Albanien war ich. Genau, und jetzt seit über einem Jahr jetzt wieder Leitung im Leitungskreis von Anstoß zur Hoffnung dabei. Oh, bin ich eins zu weit. Danke. Okay, genau. Und ich habe euch heute die Ehre, nochmal euch ein bisschen weiter zu erzählen. Wir waren ja letztes Jahr schon mal da, ziemlich genau, ich glaube vor einem Jahr. Und da ein bisschen zu erzählen, was wir jetzt von Anstoß zur Hoffnung so gemacht haben, was da so passiert ist im letzten Jahr in Kenia und Burundi. Also, genau, machen wir es so. Die Technik will nicht. Genau, also wir sind in Ostafrika oder Anstoß zur Hoffnung ist in Ostafrika, in Kenia und Burundi. Und wir haben eine Vision und das ist einfach, Menschen und Kindern in armen Ländern zu helfen und ihnen christliche Werte zu vermitteln. Und dies tun wir hauptsächlich durch nachhaltige Projekte und Partner vor Ort. Das finde ich tatsächlich sehr schön, dass wir nicht selber präsent sein müssen, sondern tatsächlich Leute direkt aus dem Land haben, die dort sich einsetzen und ihr Land segnen und wir sie hauptsächlich finanziell unterstützen, damit sie das, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, tun können. Und unsere Mission dabei ist es eben, benachteiligten Menschen durch innovative Projekte Hilfe anzubieten, um nachhaltig die Communities und ganze Regionen durch Gottes, durch Glaube, Sport und Entwicklungshilfe proaktiv voranzutreiben. Und wir agieren aus einer christlichen Motivation der Nächstenliebe und im Bewusstsein des Glaubens an Gott. Und ich lege das jetzt mal kurz hier weg, ich brauche mehr Freiheit für mich selber. Genau, das sind unsere Mission und unsere Vision, die wir, warum wir das tun, warum wir uns einbringen. Und jetzt habe ich euch das Privileg, neue Projekte, die wir jetzt gestartet haben oder die wir gerne nächstes Jahr starten wollten, in Kenia und Burundi vorzustellen. Aktuell, mal eins zurück, doch hier, okay. Das aktuell ist es eine Community, die nennt sich Batwa, das sind die Ureinwohner Burundis. Und das sind, wie das viele kennen, die Aborigines, von denen hat man schon mal gehört, in Australien oder Neuseeland. Kennt natürlich auch die Ureinwohner von Amerika, aber die Batwa kennt man noch nicht. Aber denen geht es leider auch nicht ganz anders wie den anderen Ureinwohnern. Die sind ziemlich, ja, ausgestoßen aus der Gesellschaft. Die leben am Rande, wirklich am Rande. Und da hat einer unserer Mitarbeiter das vor ein paar Jährchen aufs Herz bekommen, die zu segnen. Und da ist dieses große Projekt eben der Häuserbau, denn die Batwas leben in Lehmhäusern, eigentlich, nein, nicht in Lehmhäusern, sondern in Strohhütten. Das sind aus Bananenblätter gemachte Häuschen, wo 4, 5, 6 Leute, je nachdem, zusammenwohnen. In der Mitte eine kleine Feuerstelle und die je nach Wetter und Jahreszeit ziemlich Licht und Luft und Regen durchlässig sind. Und genau das, wer weiß, wenn es bei uns jetzt die letzten Wochen so schön geregnet hat, ich war ziemlich dankbar für mein Dach über meinem Kopf und habe mich echt gefreut, dass ich jeden Abend in ein warmes, weiches, trockenes Bett gehen konnte. Und daran denke ich immer wieder, wenn ich da die sehe und die leben genau in eben nicht so. Und da hat einer das aufs Herz bekommen, gemeinsam ein Projekt zu starten, dass sie gemeinsam solche Lehmhütten bauen, Lehmhäuser bauen, die ihnen ein trockenes Dach geben, einen Schutz vor den Wettereinflüssen. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass in einer dieser Community, das sind natürlich mehrere, aber dass wir dieses Jahr unser 40. Haus fertigstellen konnten. Und was mich so begeistert an diesem Projekt ist, dass die gemeinsam entscheiden, wer bekommt ein neues Haus. Sie bauen gemeinsam diese Lehmhäuser, sie stellen die Ziegel dafür selber her, sie bekommen von uns das Finanzielle, dass wir das Material stellen können und dann können die das gemeinsam bauen. Das wird in der Gemeinschaft entschieden. Und das finde ich richtig toll, dass sie selber proaktiv sind, sie selber erleben, dass sie was erreichen können und durch diesen Community, also durch diesen Aufbau wird es eben auch möglich, dass die Kinder dann nicht nur sich um zu Hause kümmern müssen, sondern auch mal in die Schule gehen können. Die Eltern sich nicht mehr nur um das eigene drehen können, sondern auch weiterdenken können. Und dass auch dann weitergeht, das ist so der Gedanke für die Zukunft, dass es dann eben rausgeht, jetzt können man dann richtige Community bauen, also dass es dann auch Schulen dorthin gibt, dass die Kinder Schulen besuchen können, dass ein Bildungsprogramm für Erwachsene geben kann, also dass sie sich selber auch finanziell versorgen können. Das ist so das Nächste, die nächsten Schritte, die wir da gehen wollen. Dann ein großes Projekt, das wir in Kenia nächstes Jahr angehen wollen, ist ein Brunnenprojekt. Jeder von uns kennt das fließende Wasser, das er morgens aufmacht, wenn er sich die Hände wäscht, wenn er was trinkt, wenn er unter die Dusche steigt, wenn die Waschmaschine läuft. Wir haben letzte Woche den Handwerker bei uns gehabt, der 2 Tage die Wasserrohre getauscht hat. Wir hatten kein fließendes Wasser, mussten das vorher ganz fleißig abfüllen. Da weiß man auf einmal, wie oft man das Wasser aus dem Wasserhahn braucht. Und aktuell ist es so, dass die in Kenia, dort an der, hauptsächlich an dieser Dr. Krapp-Schule, die wir dort betreiben. Das ist eine Primarschule für junge für Kinder und die haben kein fließendes Wasser. Und da wird das Wasser aktuell eingekauft. Ihr seht hier einen von den Mitarbeitern, der morgens losgeht mit den Kanistern, um Wasser abfüllen zu lassen, das gekauft werden muss. Und der große Plan ist, dass es an nächstes Jahr dort losgeht mit einem Brunnenbau. Direkt an der Schule, dass dort ein Brunnen gebaut wird, dass die das Wasser nicht mehr selber einkaufen müssen, sondern eigenes Wasser haben, das sie verwenden können. Plus die Wasserqualität wäre deutlich besser. Und es gäbe natürlich für die Schule eine eigene Kostenreduktion, dass es natürlich günstiger wird, weil man das Wasser ja nicht mehr kaufen muss. Und der Gedanke ist gleichzeitig aber auch, das Wasser zu verkaufen, günstiger zu verkaufen an die Leute im Ort, um sich sozusagen auch somit eine Einnahmequelle zu verschaffen. Und natürlich aber auch den Leuten im Dorf zu helfen, die ja aktuell das Wasser ebenfalls dort fremd beziehen müssen. Und gleichzeitig eben die Wasserqualität verbessern zu können, weil man sicherstellen kann, man ist ja für die eigene Qualität zuständig. Das finde ich richtig schön, auch ein richtig cooler Gedanke, eigenes Wasser zu haben. Ich bin dankbar. Dann hatten wir das Privileg, dieses Jahr im Frühjahr 2 Riesencontainer voll mit Fahrrädern nach Brunni zu schicken. Wer weiß, unser Benzin ist ja in den letzten Jahren auch ziemlich hochgegangen und dort ist natürlich ein Auto zu besitzen ein Luxusgut. Aber was bringt es schon, ein Fahrrad zu besitzen, wenn man das, also erstmal, dass es richtig viel Vorteile bringt, ein Fahrrad zu besitzen. Dort was zu haben, um mobil zu sein, um vorwärts zu kommen, um mehr Leute zu erreichen, und unsere Mitarbeiter, die in Burundi sind, die haben sich riesig gefreut, es zum einen an ihre Mitarbeiter verteilen zu können. Gleichzeitig kamen dann natürlich auch neue Ideen wie ein Fahrradclub für Kinder. Also Kinder können Fahrradfahren lernen und natürlich auch mobil zu sein, vorwärts zu kommen und nicht nur Menschen eben auch mehr mit dem Evangelium erreichen zu können. So wie das vor ein paar hundert Jahren hier in Deutschland noch war, wo man mit dem Fahrrad unterwegs war und den Leuten das Evangelium gebracht hat, können die das jetzt auch machen und sind natürlich, können dadurch natürlich noch mehr Leute erreichen. Das sind jetzt unsere aktuellen bzw. neuen Projekte, die wir gerne andenken. Und jetzt nochmal so ein bisschen zurück zu dem, was wir schon aktuell machen. Ein großes Thema in Kenia und Burundi sind die Frauen und die Frauen zu stärken. Und dazu gibt es eben das, was wir auch bei den Batwas dann machen wollen, was der Gedanke ist, so ein Bildungsprogramm. Gibt es so sogenannte Nähmaschinenkurse bei uns. Da können die richtig nähen lernen, wie so ein Schneider, und kriegen dann sogar über Monate hinweg danach, wenn sie das abgeschlossen haben, ein Zertifikat. Und mit diesem Zertifikat können sie ihr eigenes Kleingewerbe gründen. Also Frauen können ihre eigene Familie ernähren. Viele dieser Frauen, die diese Kurse belegen, kommen aus einem Hintergrund der Prostitution, weil sie keine andere finanzielle Möglichkeit sehen oder gesehen haben, ihre Familien zu unterstützen. Weitere Projekte dabei sind auch zum Beispiel ein Fischverkauf. Das heißt, sie erwerben von uns den Fisch oder wir stellen ihnen den Fisch, den können sie auf dem Markt verkaufen, und den Überbetrag sozusagen, das, was sie an Gewinn machen durch den Fischverkauf, dürfen sie behalten. Aber das Schöne ist ja nicht nur, dass sie dann lernen, sich selber zu ernähren oder auch ihre Familien zu ernähren, sondern sie sind gleichzeitig auch ein Vorbild für ihre Familien, zu zeigen, hey, ich schaffe das und du schaffst das auch. Du kommst da auch raus oder ich mache es dir möglich, dass du da überhaupt nicht erst drin landest, wo ich gelandet bin. Durch das, dass sie eine andere Möglichkeit sehen, ihre Familie zu ernähren und gleichzeitig ihren Selbstwert wiederherzustellen als Frau. Ich gelte was. Viele von diesen Kursen werden auch sogenannte seelsorgerliche Kurse angeboten, also wo Frauen sich austauschen können, wo sie psychologisch begleitet werden können. Auf einer abgespeckteren Version natürlich als das, was es jetzt bei uns gäbe, aber wirklich um aufzuarbeiten, was sie erlebt haben und wie es ihnen da geht und was sie erlebt haben. Und haben natürlich dadurch erleben sie Heilung an ihrer Seele und an ihrem Körper. Da sind nochmal ein paar Bilder. Und dann ein großes Thema ist natürlich immer, die junge Generation. Wie vorhin kurz erwähnt, wir haben diese Dr. Krapf-Schule, das ist eine Primarschule in Kenia, wo über 800, ich weiß nicht sogar mehr, Kinder täglich sind. Wir haben dann auch noch andere Bildungsprojekte, wo wir eben versuchen, durch Schulranzen oder durch Lernmaterialien auch die Kosten für Familien zu reduzieren und gleichzeitig das den Kindern überhaupt möglich zu machen, eine Schule zu besuchen. Genau, ein großes Thema dabei ist auch noch das Essen, denn Annika hatte das, glaube ich, mal gesagt, dass in Kenia oder da gerade zum Beispiel bei dieser Dr. Krapf-Schule das so ist, dass Eltern sich das ja eigentlich nicht leisten können, ihre Kinder zur Schule zu schicken, beziehungsweise es sich nicht leisten können, noch zusätzlich für dieses Kind, das halt auf die Schule geht, ein Vesper mitzugeben. Und mit leerem Magen lernt sich schlecht. Deswegen hat der Musa, der eben da an dieser Schule Leiter ist, so ein Essensprogramm entwickelt, dass die Kinder morgens ein Frühstück bekommen. Mit vollem Magen, mit Porridge und Banane lässt sich's besser lernen. Genau. Da kostet übrigens ein Kind im Jahr 8 €, um das täglich mit 5 Tage die Woche mit Frühstück zu versorgen. Also ein Döner, 8 € heutzutage, reicht für ein Kind in Kenia ein ganzes Jahr zum Frühstück haben. Habe ich mal ausgerechnet, weil es mich interessiert hat. Genau, da sind noch mal so ein paar Bilder dazu. Dann sehen wir ein großes Thema in Burundi, sind Menschen mit Handicap. Wir hatten das Privileg, in dem Container, den wir geschickt hatten, oder in den Containern, auch Rollstühle, Krücken und andere Fortbewegungsmittel mitschicken zu können. Rollatoren für Menschen, die eben eine Gehbehinderung oder sonstige Behinderung haben, die das Leben beeinträchtigt. Und gleichzeitig eben zu zeigen, jeder ist wertvoll und jeder darf und soll an der Gesellschaft teilhaben und dabei sein, mitwirken können und nicht nur an das Haus gebunden sein. Und genau solche Sachen macht es dann möglich, zu sein, Gott, für Gott ist jeder wertvoll. Dann ein großes Thema, was ich ja vorhin auch gesagt habe, dass eben in unserer Vision und in unserer Mission das auch eben ist, den Glauben auch durch Sport weiterzugeben. Das heißt, in dem Ganzen drumherum ist Sport auch ein elementares Element, den Glauben weiterzugeben. Und da hat der Trainer als Vorbild und Vaterfunktion eine Riesenrolle, weil viele Kinder in Anführungszeichen vaterlos aufwachsen. Und der Vater mag da sein, aber er mag halt eben auch nicht da sein, nicht präsent sein in der Familie und schon gar nicht als positives Vorbild. Und genau da setzt sich dann der Trainer ein, kommt der Trainer ins Spiel, der eben diese positiven Werte vermittelt und sagt, hey, es ist gut, das ist schön, dass du da bist. Ich sehe dich, ich nehme dich mal in den Arm, wenn es dir nicht so gut geht und ich höre dir auch mal zu. Und gleichzeitig lernen sie natürlich hauptsächlich durch den Fußball, der da viel gespielt wird, das Wir-Gefühl, die Teamfähigkeit, nicht nur Ellenbogengesellschaft, erstmal ich, mich, meiner, mir und dann erstmal ganz lange nichts, sondern als gemeinsam, wir als Team, wir schaffen was, wir kommen voran, wir bringen was, wir schaffen was zusammen. Gleichzeitig sind dann auch diese Themen mit Frieden halten, aufeinander Acht geben, einander wahrnehmen, Entschuldigung, eine große Bedeutung und ein großes Element, das da gelernt werden darf. Und wie gesagt eben, dass der Trainer den Kindern zuhört, den Jugendlichen zuhört, sie unterstützt und sie wahrnimmt, eben als Vorbild auch dafür. Genau, wer gerne mehr wissen möchte, wir haben eine Homepage, da steht es nochmal ausführlicher drin. Wir sind auch auf Instagram und Facebook zu finden. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.
Wir singen jetzt vom Lied 324, die Strophen 1 bis 3 und 13, ich singe dir mit Herz und Mund.
gleich, hoffe ich. Hört ihr mich so? Okay. Wenn ihr mich heute Morgen gesehen habt und gedacht habt, dieses Gesicht kommt mir bekannt vor, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wart vor einem Jahr hier schon in dem Gottesdienst von Anstoß zur Hoffnung, wo wir uns bereits präsentieren durften. Und ich bin Herbert Kreisbauer, der Vorsitzende von Anstoß zur Hoffnung. Oder ihr habt irgendwas mit der Oskar-Pradet-Schule zu tun gehabt, entweder selber oder als Eltern, weil ich über 40 Jahre an der Oskar-Pradet-Schule tätig war und da doch einige
einmal kennengelernt habe. Jetzt kann man, glaube ich, ein bisschen leiser machen, oder? Sonst pfeift es euch nachher weg. So, das sind die beiden Möglichkeiten. Vielleicht haben manche auch sogar beide Möglichkeiten wahrgenommen. Ich freue mich, dass ich unser Gottesdienstthema euch vorstellen darf. Helden Gottes heute. Dieses Thema hat schon eine gewisse Gefahr, dass wir denken, Helden Gottes, das müssen ja ganz großartige Wahnsinnsleute sein. Aber die Bibel sagt, Helden macht Gott, und es sind Helden Gottes, mit ganz einfachen Menschen. Mit Menschen wie dir und mir. Und das werden wir im Gottesdienst heute erleben. Gott ist in den Schwachen mächtig. Und nicht wir sind aus uns etwas Großes, sondern wir dürfen etwas Großes sein, weil unser Herr uns beruft. Ich will da ein paar Beispiele aus der Bibel mal geschwind in unserer biblischen Besinnung reinnehmen. Helden sind solche, die auf Gottes Reden hören. Ich denke an Samuel im Alten Testament, der Junge, der Gottes Reden hört und aufsteht und sich wundert, wer da mit ihm redet. Und das Ganze endet dadurch, dass er sagt, Gott, sende mich. Ich kann dein Prophet sein, weil er auf Gottes Reden gehört hat. Helden hören auf Gottes Reden. Dann ist da ein Gideon. Der Gideon, der drischt Weizen in der Kälte, hat mordsmäßig Schiss, hat die Hosen voll und versteckt sich. Und Gott beruft ihn und dieser Gideon wird auf einmal zum großen Heerführer und schlägt eine große Schlacht und besiegt seine Feinde. Er war bereit, sich von Gott senden zu lassen, trotz seiner Angst und seiner Unfähigkeit. Und er konnte sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Helden sind Menschen, die sich ihrer Schwachheit bewusst sind. Denken wir an den Petrus. Was war der Petrus für ein Hasenfuß? Jesus verleugnen. Auf dem Wasser, schier abgesoffen. Und doch, in dieser Schwachheit wusste er, darf ich stark sein durch meinen Glauben an Jesus und mein Vertrauen in ihn. Und dann sagt Jesus zu ihm diese gewaltigen Verse, du bist Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Also auf solchen schwachen Füßen baut Gott seine Gemeinde. Wir dürfen schwach sein. Helden sind Menschen, die auf Gottes Allmacht und Stärke vertrauen. Hier fällt mir der Paulus ein. Der Paulus, der einfach für Gott unterwegs ist und Mission betreibt und das in einem Glaubensmut und in einer Stärke, die einfach ansteckend ist, die auch mich angesteckt hat und hoffentlich uns alle. Helden sind Menschen, deren Leben nicht umsonst war. Ihr kennt die Geschichte von Stephanus, der gesteinigt wurde. War das jetzt alles umsonst? Nein, da stand ein Paulus an der Seite und hat die Kleider derer aufbewahrt, die Stephanus gesteinigt haben. Aber der damals noch Saulus hieß, der war beeindruckt von dem, wie Stephanus gesteinigt wurde. Und das hat ihn nicht losgelassen. Und das endete in Damaskus. Helden sind bereit, alles auf die Karte Jesus zu setzen. Alles für Jesus. Ihr Frauen, da habt ihr ein tolles Beispiel in Maria Magdalena, die dieses Gefäß mit dieser köstlichen Narde nimmt und Jesus damit salbt. Und die Männer, die haben natürlich nur daran gedacht, wie kann man so verschwenderisch sein? Aber sie hat das aus Liebe getan, hat alles auf Jesus gesetzt. Und Jesus konnte ihr sagen, du hast mich für diese Zeit gesalbt, die vor mir liegt. Ihm hat es wirklich auch geholfen. Sie hat alles auf die Karte Jesus gesetzt. Helden sind Menschen, die etwas bewegen. Der Mose, der hat ein ganzes Volk bewegt. Er hat das ganze Volk aus Israel, aus Ägypten bewegt, zurück nach Kanaan. Das ist schon auch ein Held Gottes gewesen. Und trotzdem, wenn wir Mose anschauen, dann war das ein Mensch, der gedacht hat, er kann nicht reden und hat einen Sprecher gebraucht, weil er sich nicht mal Reden zugetraut hat. Und Gott hat ihn zum Helden gemacht, dass er ein ganzes Volk bewegt hat. Helden verändern ihr persönliches Umfeld. Ich denke da an die Diakonie in Deutschland. Was wären wir ohne Diakonie? Und da gibt es Leute in der Diakonie, zum Beispiel Zinzendorf, Bethel. Menschen, die ganz normale Menschen waren. Aber bis heute wirkt ihr Erbe nach in der Diakonie. Und wie arm wären wir, wenn es solche Menschen wie Zinzendorf nicht gegeben hätte, die Diakonie in Deutschland begonnen und aufgebaut haben. Und der letzte Punkt: Helden verändern ein Land und dessen Geschichte. Ah, da habe ich auch ein Beispiel. Sind nicht wir auch solche Menschen? Kann Gott dich gebrauchen als Held? Dein Land, deine Umgebung zu verändern, deine Geschichte. Schau mal, er konnte einen Josef gebrauchen in Ägypten, der die Geschichte verändert hat. Vielleicht kann Gott dich gebrauchen, um Höpfigheim, um Baden-Württemberg, um deine Umgebung zu verändern. Ich will schließen mit einer Geschichte von einem Menschen, mit dem Anstoß zur Hoffnung begonnen hat, 2002. Diesen Menschen seht ihr da, das ist Davis. Und der Davis, der kniet nicht etwa, weil er da jetzt beten will, sondern Davis, der konnte nicht laufen. Er robbte mit den Füßen auf dem Boden. Das seht ihr nochmal. Und hat sich sofort bewegt. Er konnte gar nicht aufstehen. Er konnte nicht mal aufstehen. Und eines Tages bekomme ich einen Anruf und dann hieß es, können wir das machen? Da ist einer, der will Fußballtrainer werden. Da sage ich, ja, warum nicht? Ja, das Problem ist, der kann nicht mal laufen. Dann habe ich gesagt, er spinnt wohl, oder? Ein Fußballtrainer, der nicht mal laufen kann? Und dann haben sich die Mitarbeiter damals überzeugt und haben gesagt, lass es uns probieren. Und ich kann euch eins sagen, dieser Davis wurde unser bester Fußballtrainer damals in den Projekten. Er hat mehr Jugendlichen geholfen als kaum ein anderer. Wie konnte das sein? Der Davis, der ging so aufs Fußballfeld, hat ihnen gesagt, wie man Tore schießt und über Taktik und alles. Und die Kinder haben hinterher gesagt, wenn der nicht mal laufen kann, wenn der uns so viel Mut im Leben gibt, wie sollte da unser Leben nicht gelingen, wenn er sein Leben so auf die Reihe kriegt? Er war das absolute Vorbild, das den Kindern geholfen hat. Davis ist leider viel zu schnell gestorben. Das hängt auch mit seiner Krankheit zusammen. Ursprünglich hatte er Kinderlähmung. Und ich erinnere mich noch an eine Szene, als er dann gestorben war und wir traurig waren. Und dann haben sie mir Bilder geschickt, wie sie ihn beerdigt haben. Ich habe niemals im Leben eine Beerdigung erlebt, die bewegender war. Da war der ganze Bereich voller Kinder, die alle geweint haben. Die haben richtig geheult um ihren Davis, der gestorben ist. Und ich habe dann gedacht, wird jemand später mal an meinem Grab so weinen? Und da sind hunderte Kinder, die geweint haben um diesen Mann, der nicht mal laufen konnte. Und da bin ich wieder beim Anfang meiner Geschichte. Gott macht Helden, die schwach sind, stark. Stark durch ihn. Noch eine kleine Anekdote. Helden sind auch Menschen mit Visionen. Und ich wünsche uns, dass Gott heute Morgen Visionen in unser Leben hineinlegt. Wir hatten eine Leitungskreissitzung und einer der Mitarbeiter hat gesagt, ich habe eine Vision. Es wird einmal passieren, dass in einem großen Fußballstadion auf der Bandenwerbung steht Anstoß zur Hoffnung. Und ich habe dann gedacht, wow, träum mal weiter. Es ist aber passiert. Hier seht ihr ein Stadion, das ist auf Schalke. Und wir haben zusammen mit Marcelo Bordon zusammengearbeitet, damals ein Spieler bei Schalke 04. Und bei seinem Abschiedsspiel auf Schalke vor 50.000 Leuten war auf einmal die Bandenwerbung komplett mit Anstoß zur Hoffnung. Da seht ihr das, Anstoß zur Hoffnung auf der Bande. Also Visionen können Wirklichkeit werden. Und ich wünsche uns, dass wir das Gott zutrauen, dass er in deinem Leben Visionen Wirklichkeit werden lässt. Gott arbeitet mit ganz normalen Menschen. Deswegen darf auch ich dabei sein und du. Amen.
Genau, ich darf euch noch einen Leiter vorstellen von Anstoß zur Hoffnung, der auch so ein Held Gottes geworden ist mit einer wirklich beeindruckenden Geschichte. Genau, da ist sogar ein kleines Video dazu gedreht worden. Das ist der falsche Film. Genau, und weil Charles aus Burundi kommt und Französisch spricht, übernehme ich quasi seine deutsche Stimme. Aber die Bilder könnt ihr angucken. Mein ganzes Leben lang laufe ich schon auf etwas zu, das größer ist als ich selbst. Im Jahr 1993 bin ich bei den Olympischen Spielen in Toronto, Kanada, angetreten. Ich stand direkt vor dem letzten Rennen im Finale, als ich einen Anruf von meinem Bruder aus Burundi bekam. Dieses Gespräch hat mich im Mark erschüttert. Denn er hat mir gesagt, dass unsere Eltern im Bürgerkrieg in Burundi ermordet wurden. Diese Nachricht hat mich sehr belastet und ich war fix und fertig. Es gab zwei Stimmen in meinem Kopf. Die eine sagte, ich muss am Rennen teilnehmen. Die andere sagte, wie kann ich eine Nation bei den Olympischen Spielen vertreten, das meine Familie verraten hat? Am Ende habe ich mich entschlossen zu zeigen, dass Sport die menschliche Vorstellungskraft überwinden kann. An diesem Tag gewann ich die Silbermedaille für Burundi. Es war das erste Mal überhaupt, dass ein burundischer Athlet im Finale bei den Olympischen Spielen war. Nach dem Rennen haben mich die Journalisten mit Fragen bombardiert. Sie fragten, wirst du deine Medaille der Volksgruppe der Hutus widmen oder den Tutsis? Ich antwortete ihnen, ich bin hier angetreten, um eine ganze Nation zu repräsentieren und nicht eine bestimmte Volksgruppe. Später begriff ich, dass die Gewalt in Burundi von jungen Menschen kam, die keine Leitung oder Richtung in ihrem Leben haben. Nach meinem Sieg war ich in ganz Burundi bekannt und ein Vorbild, und ich verstand, dass ich aus dieser Position heraus etwas tun musste. Mit diesem Ziel gründete ich Amani Afrika Burundi. Amani bedeutet Frieden. Wir nutzen diese Organisation, um junge Menschen durch Sport zusammenzubringen und ihnen zu zeigen, wie sie in ihrer Vielfalt in Einheit zusammenleben können. Ich erzähle ihnen auch von der Vergebung, die ich in Jesus Christus gefunden habe. Mein Traum ist es, allen jungen Menschen in Burundi vereint zu sehen, die zusammen am Ziel arbeiten, Burundi als Nation aufzubauen und zu entwickeln. Mein zweiter großer Traum ist es, dass Jesus Liebe in den Herzen aller Burunder regiert. Denn da, wo Gott herrscht, ist Liebe, Frieden, Sicherheit und Einheit. Das ist mein Traum. Darauf laufe ich zu. Genau, also Charles, nochmal zum Hintergrund, in Burundi war damals der gleiche Bürgerkrieg wie in Ruanda, von dem ihr vielleicht gehört habt, die Hutus und die Tutsis haben sich bekriegt, und dadurch, dass er sich entschieden hat zu sagen, nein, ich stehe für ganz Burundi, ist er wirklich ein Vorbild geworden, und er ist bekannt im ganzen Land, der im Schulbuch steht, als der, der als erster Burunder mal bei Olympia eine Medaille gewonnen hat, und wenn er sagt, wer er ist, dann und fragt, wer kennt mich? Alle Hände gehen hoch. Jeder in ganz Burundi kennt ihn heute noch, obwohl es schon in den 90ern war. Und das, was ihn so besonders macht, ist, dass er jetzt nicht sagt, boah, ich habe Silber bei Olympia gewonnen, fertig ist, sondern ich setze mich für mein Land ein und sage, Jesus ist der Sieger in meinem Herzen. Und er veranstaltet bis heute so Sportveranstaltungen, wo er junge Leute einlädt und ihnen durch Sport quasi sagt, wie sie ein friedvolles Leben leben können, und er hat inzwischen mehrere tausend junge Leute erreicht, und seither ist wirklich Frieden in Burundi eingekehrt. Und ist nicht allein sein Verdienst, aber er hat sicher viel dazu beigetragen. Genau.
Die Annika darf gleich weitermachen. Und zwar arbeiten wir ja in Kenia zusammen. Ihr seht ja bei euch, die Kirche in Höpfigheim, ihr habt ja dieses Projekt mit dem Bischof Martin Gutschu. Und Steffen Buhl war ja jetzt auch zu Besuch dort, der Papa von der Annika. Und da werden wir jetzt noch einen kleinen Bericht hören von seinem aktuellen Besuch in Kenia an der Schule und was er dort gemacht hat.
Genau, mein Papa war im Oktober in Kenia und hat einmal Chancen für Kenias Jugend besucht und eben auch Anstoß zur Hoffnung. Die sind beide in Nairobi, in der Hauptstadt von Kenia. Und für Anstoß zur Hoffnung ist Musa Otieno dort als Leiter an der Dr. Krapf-Schule in Nairobi tätig. Genau. Auf dem Bild seht ihr Musa in seinem Trikot als internationaler kenianischer Fußballspieler. Genau, und ich erzähle euch kurz die Hintergrundgeschichte von Musa noch und dann, was wir da gerade so machen. Genau, Musa ist in Nairobi aufgewachsen, in einem armen Viertel. Ihr seht auf dem Bild ungefähr, wie man sich das so vorstellt, so Blechhütten. Genau, dort ist er groß geworden. Und sein großes Glück war, dass er sehr talentiert war in Fußballspielen und er jemand gefunden hat, der ihn gefördert hat. Und er ist über die Jahre zu einem sehr erfolgreichen Fußballspieler geworden, hat für die kenianische Nationalmannschaft gespielt, hat später auch im Ausland gespielt, in Südafrika und in den USA, und ist quasi auch so ein Superstar in Kenia. Und jetzt, nachdem seine Fußballkarriere zu Ende gegangen ist, hat er sich auch nicht dazu entschieden, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, sondern hat gesagt, ich gehe zurück in das Viertel, wo ich aufgewachsen bin, und tue da was Gutes für die Leute, die vor Ort leben. Genau, und jetzt ist eben diese Dr. Krapf-Schule in dem Viertel, wo er selber aufgewachsen ist, die er selber besucht hat. Und er bietet dort Fußballtraining an. Genau, ihr seht, da wird auf so einem Rasenplatz Fußball gespielt und er versteht es richtig gut, einmal Fußball zu unterrichten, aber das eben auch mit Werten zu verbinden, also wie man als Team zusammenarbeitet. Genau, und das ist auch wie so eine kleine Andacht über Fußball integriert. Genau, ihr seht meinen Vater, der war auch jetzt, wie gesagt, im Oktober da und hat ein paar Trikots mitgebracht. Genau, die Schule ist inzwischen ein bisschen renoviert worden, auch durch Anstoß zur Hoffnung. Und das Renovieren geht auch weiter. Genau, und dann in Zukunft wird noch Frank, den seht ihr rechts, eben als Co-Leiter mit einsteigen. Der hat auch so eine kleine Erfolgsgeschichte. Er ist da aufgewachsen, hat dieses Training durchlaufen und wurde motiviert, eben was aus seinem Leben zu machen, hat studiert und unterstützt uns jetzt eben auch vor Ort. Genau, in Anbetracht der Zeit machen wir es kurz.
Ja, jetzt haben wir gerade Helden Gottes kennengelernt, die ihr Leben für den Herrn der Welt hingegeben haben. Jetzt singen wir Ein Leben gegeben aus dem kleinen blauen Liederbuch unter der Nummer 131.
Thank you.
Vielleicht sind das die zukünftigen Helden für Hüpfigheim. Wir freuen uns sehr, dass vier Menschen bereit sind, als Kirchengemeinderätin bzw. als Kirchengemeinderat sich zur Wahl zu stellen. Diese vier bitte ich jetzt, nach vorne zu kommen. Es ist Rainer Halbgewachs, die Jolin Grobot, die Ursula Lehmen und der Thomas Leitze. Ja, jeder von Ihnen möchte etwas dazu beitragen, dass die Gemeinde Jesu Christi vor Ort hier in Hüpfigheim wächst und lebendig bleibt. Sind wir gespannt darauf, was Sie uns dazu sagen möchten?
Oh je. bin jetzt nicht vorbereitet, eine große Rede zu halten. Ich denke, Hüpfigheim wird in den nächsten Jahren einiges auf sich zukommen haben. Wir werden ab 2030 keinen Pfarrer mehr hier vor Ort haben und wir müssen gucken, wie wir das gestalten und hinkriegen. Und wir sind hier jetzt nur zu viert und wir sind darauf angewiesen, dass ihr uns da helft. Wir können versuchen, Gedanken zu machen, aber alleine werden wir es nicht hinkriegen und wir können nicht vorne irgendwo was machen, sondern wichtig ist, dass die Kirchengemeinde mitzieht, dass wir weiterhin eine Kirche, evangelische Kirchengemeinde in Hüpfigheim haben, die lebendig und am Herrn interessiert ist. Und ich denke, da müssen wir einfach gucken, gemeinsam, dass wir das hinkriegen. Ja.
Dankeschön, Rainer.
Also, ich habe mich eigentlich auch dazu berufen gefühlt, hier mitzumachen im Kirchengemeinderat, gerade auch aus diesem Grund, dass die Gemeinde diesen großen Wechsel vor sich hat. Ich hoffe, dass ich helfen kann, dass wir gute Wege finden können, wie wir davor waren, kommen können, dass die Gemeinde hier nicht darunter leidet, sondern sich vielleicht neu erfinden kann.
Ja, der Herr Geisbauer hat mir ja aus der Seele gesprochen, also ich fühle mich jetzt auch als furchtbar schwacher Held irgendwie, aber ja, also wenn man an uns guckt, na, ist das alles, wird es immer schwieriger und so, aber wir haben ja Gott sei Dank unseren Herrn Jesus, der uns Kraft und Mut gibt, aber wie die zwei auch schon, ach, da sind sie ja, die zwei auch schon gesagt haben, also ohne euch geht es auf gar keinen Fall, weil wenn man sich so allein und verlassen fühlt, das macht absolut, also das ist einfach, fühlt man sich furchtbar schwach und klein, aber wenn man so das Gefühl hat, da stehen auch noch andere hinter euch und man hat euch Mut und sind einfach auch da, folgt auch Jesus nach, das ist toll. Also wie gesagt, ich bin ja auch Mesnerin, also die Lichter hier funktionieren Gott sei Dank noch und auch die in der Kirchengemeinde habe ich auch Mut und Zuversicht, dass wir auch weiterhin auch mit der anderen Gemeinde zusammen, was auch eine große Bereicherung sein kann, weitermachen dürfen, auch nach 2030.
Ja, es kommen viele Veränderungen auf die Kirchengemeinde dazu, gerade dadurch, dass wir 2030 keinen Pfarrer mehr haben. Und es ist halt auch in der Verantwortung dann vom Kirchengemeinderat, dass es weitergeht, dass die Gemeinde lebendig bleibt, aber natürlich geht es nicht ohne die Gemeinde. Ja.
Jedenfalls steht, dass man so ein Youngster da noch dabei ja. Hin, nicht plus so ja. Alte, also ich jetzt.
zeigt in die Zukunft. Ja, vielen herzlichen Dank zunächst einmal. Ja, für eure Bereitschaft, weiter als 6 Jahre als Kirchengemeinderat hier den Ort zu repräsentieren und zu unterstützen. Und auch vielen Dank, dass wir Einblicke bekommen durften in eure Motivation für dieses Amt. Alles Gute auf diesem Weg.
So, jetzt gehe ich an das Mikrofon, damit ich meine Sache ablegen kann. Jetzt habe ich noch einiges an Bekanntmachungen zu machen. Herzlichen Dank an das ganze Team von Anstoß zur Hoffnung für das Halten des Gottesdienstes, an Michael Stenger für das schöne Orgelspiel und herzliches Dankeschön auch an alle, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben. Das Opfer letzten Sonntag betrug 128,14 € für die Bibelverbreitung weltweit. Vielen Dank dafür. Das Opfer heute ist für Anstoß zur Hoffnung bestimmt. Nächsten Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Diakon Holger Hessenauer. Das Opfer wird für die Hospizgruppe Oberes Bodwartal sein. Heute Abend lädt die APIS in Mundelsheim zu einem Leuchtturmabend zum Thema Israel und wir Christen mit Armin Bachor vom Evangeliumsdienst für Israel ein. Herr Bachow ist eine kompetente Vertretung für Pfarrer Friedhelm Nachtigall. Beginn ist um 18 Uhr im CVJM-Haus in Mundelsheim, anschließend gibt es einen Imbiss. Am Dienstag, 11.11., laden wir die Senioren zum Seniorennachmittag ein, der um 14.30 Uhr im Gemeindesaal startet. Am Donnerstag ist um 19.30 Uhr Gebetstreff im kleinen Gruppenraum und wer mitbeten will, ist herzlich willkommen. Am Samstag, 15. November, findet die nächste Altpapiersammlung der evangelischen Jugend Höpfigheim statt. Wir freuen uns, wenn Sie an diesem Tag bis spätestens 9.30 Uhr Ihr Papier von der Straße aus gut sichtbar für uns bereitlegen. Der Erlös kommt der Arbeit der evangelischen Jugend Höpfigheim zugute. Bei uns gibt es jetzt heute anschließend an den Gottesdienst das Kirchencafé im Gemeindehaus, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir laden Sie herzlich ein. Jetzt gibt es noch eine Bekanntgabe zur Wahl. Hier lese ich mal das Wichtigste vor. Am 30. November finden die Kirchenwahlen und zum Kirchengemeinderat und zur Landessynode statt. Wir rufen alle auf, an der Wahl teilzunehmen. Wer bisher noch keine Bescheinigung über die Aufnahme in die Wählerliste als Wahlausweis erhalten hat, wolle sich bis spätestens Donnerstag, 27. November, 18 Uhr melden. Am Wahltag ist um 10 Uhr Gottesdienst in unserer evangelischen Georgskirche. Im Anschluss an den Gottesdienst kann im Gemeindehaus in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr gewählt werden. Am Ausgang liegen noch Infos bereit für die Wahl zur Landessynode von den einzelnen Parteien. Da kann man dann gucken, wer sich alles aufstellen lässt, was die Programme hin. Das ist aber auch in den Wahlunterlagen auch mit enthalten, kann man auch nochmal nachschauen. Jetzt sind wir das. Nachspiel hören wir eine Toccatina von Robert Jones. Und jetzt hoffe ich, ich habe alles. Jawohl, komm doch. Was noch mal.
So. Wir kommen zum Fürbittengebet und ich möchte Sie einfach bitten, aufzustehen, wer kann. Ja, Herr, wir denken an die Arbeit für Anstoß zur Hoffnung, für alles, was dort geleistet wird, hier und von Deutschland aus, aber auch ganz besonders vor Ort an der Front, dort, wo die Menschen sind. Und auch die Menschen Hoffnung brauchen und Hoffnung auch von dir bekommen. Herr, wir denken ganz besonders heute auch an den 9. November 1989, wo die Grenzen sich geöffnet haben. Die Grenzen für unser Land das geteilt war und jetzt wieder vereint sein kann. Herr, du kennst aber auch, dass Mauern, die gefallen sind, in den Herzen wieder aufgebaut werden, Grenzen aufgebaut werden. Herr, hilf da dazu bei, dass diese auch fallen, dass deine Kraft und dein Geist hier wieder Raum einnehmen können. Wir denken an den 9. November 1938, an die Reichspogromnacht. Gezielt wurden an diesem Tag überall im Deutschen Reich jüdische Geschäfte zerstört und Synagogen niedergebrannt. Das Attentat auf Ernst vom Rath, einen Pariser Botschaftsangehörigen, nutzten die Nazis als Vorwand, ein weiteres schockierendes Zeichen zu setzen, was mit dem Volk Gottes in Deutschland geplant war. Aber so spricht der Herr Zebaoth über die Völker, die euch beraubt haben. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Zachariah 2, Vers 12. Treuer Gott Israels und der Kirche, wir stehen vor dir mit der Last der Geschichte unseres Volkes und unserer Kirchen. Du hast Israel zuerst berufen. Deine Liebe hat es zuerst gemeint. Generationen vor uns haben sich dieser biblischen Wahrheit verschlossen und sie durch judenfeindliche Irrlehren ersetzt. So wurden sie kalt und mitleidlos gegenüber dem Leid ihrer jüdischen Nachbarn und zu Wegbereitern schlimmster Verbrechen an den Juden Europas. Christen beteiligten sich daran, deine Häuser zu zerstören, Schriftrollen mit deinem heiligen Namen zu verbrennen, Menschen deines heiligen Volkes zu demütigen, zu quälen und zu morden. Uns bleibt nur zu bitten, Herr, erbarme dich unser. Wege uns in Achtsamkeit und Liebe zu deinem erwählten Volk. Öffne uns die Ohren, schärfe unseren Verstand, mache unser Herz weit, wenn wir uns jetzt vor Augen führen, was vor 87 Jahren geschehen ist. Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Lass uns nicht allein. Herr, erbarme dich. Danke, Herr, dass du uns siehst, dass du bei uns bist und dass du in uns Hoffnung erwecken kannst und willst. Amen. Wir beten nun gemeinsam das Vaterunser. Vater unser, so sei es.
Wir möchten uns bedanken, auch für das Opfer heute, das an unsere Arbeit geht. Und wir werden jeden Euro gut verwenden, kann ich euch versprechen. Wir würden uns auch freuen, wenn wir uns nachher beim Gemeindecafé drüben im Gemeindehaus noch treffen. Ich habe einiges an Informationen dabei und dass wir einfach da ins Gespräch kommen. Jetzt darf ich euch bitten, aufzustehen, dass wir noch gemeinsam den Segen empfangen. Möge Gottes Segen mit dir sein, sein Licht deinen Weg erhellen und seine allumfassende Liebe dein Herz in schwierigen Zeiten wärmen und ihm die Kraft für den nächsten wichtigen Schritt geben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Und dann sehen wir uns, glaube ich, nachher beim Gemeindekaffee wieder. Der Treue Gottes befohlen.